Herzlich willkommen zu unserem T3-Podcast. Heute geht es um das Stück Mit der Faust in die Welt schlagen, nach dem Roman von Lukas Rietschel. Ihr hört dazu die Schauspieler Christoph Vetter und Niklas Schmidt, die Regisseurin Anna Werner und Sabine Bahnsen, die die Bühnenfassung geschrieben hat.
Am Anfang, ja, da war da eine Grube und ein Schuttberg bewegt. Sie sah aus wie ein schwarzes Loch. Wie das Innere eines Vulkans, wie der Trichter eines Vulkans eigentlich. Eingang und Ausgang zum Inneren der Welt. Mutter stand am Rand der Grube und schaut auf die Steine, die zu einer Mauer gestapelt worden waren. Und Vater stand da, wo der Keller sein würde. Vom Rand der Grube konnte man den Schornstein des alten Schamottwerks sehen. Das Werk war stillgelegt worden. Schon lange. Ungefähr seit die Mauer gefallen war.
Der Roman Mit der Faust in die Welt schlagen von Lukas Rietschel handelt von zwei Brüdern, die im äußersten Osten Deutschlands aufwachsen. In einem kleinen Ort, der heißt Neschwitz, den es übrigens wirklich gibt. Und der liegt noch von hier aus gesehen, von Westen aus gesehen, noch hinter Dresden. Also so fast im äußersten Osten Sachsens. Die beiden Brüder begleiten wir in dem Roman quasi von der Kindheit bis in das junge Erwachsenenalter. Und zwar erleben wir den Kleineren kurz vor der Einschulung. Er heißt Tobias und zu dem Zeitpunkt ist der Größere ungefähr 9 Jahre alt. Wir erleben mit, wie die Eltern versuchen, ein bisschen Wohlstand zu erreichen. Sie bauen ein Haus, hauptsächlich auch mit eigener Arbeitskraft. Sie versuchen, den Jungs gute Bildung zu verschaffen und. Trotzdem ist um die Brüder herum so ein Gefühl von Leere. Also das Haus, in das die Familie dann gemeinsam einzieht, wird nicht lange das Familienhaus bleiben, weil der Vater eine Affäre hat und die Familie verlässt, woraufhin die Mutter sich immer mehr abkapselt. Rundherum sind geschlossene Fabriken, immer mehr Schulfreunde verlassen die Gegend, ziehen weg in den Westen. Also es ist so mehr und mehr ein Vakuum, in dem die beiden sich bewegen. Und das wird dann schnell gefüllt von Freunden und Bekannten, mit allzu einfachen Antworten. Was ich sehr spannend finde an dem Roman von Lukas Rietschel, diesem Buch, ist eben, dass er keine einfachen Antworten liefert. Er beschreibt vielmehr, der beschreibt ganz gründlich das Umfeld, in dem diese Brüder aufwachsen, auch die Umgebung, wie das da aussieht, wie alles immer leerer wird, immer öder, sowohl außen als auch innen im Gefühl der Figuren. Und wie das Schweigen der Erwachsenen um sie herum ist, sie bekommen keine Antworten auf ihre Fragen. Die Erwachsenen schweigen vieles tot und wie da so ein Nährboden entsteht, warum die beiden sich vielleicht annähern an eine solche Clique.
Es ist Alltagsrassismen zu begegnen und denen zu widersprechen. Hier sind es dann in der Clique, in dieser Neonazi-Clique eben auch Haltungen und Meinungen, die die beiden vielleicht gar nicht so kennen. Von zu Hause, weil da wird im Zweifel eigentlich dir nichts gesagt. Es gibt quasi keine Diskussion oder keine politische Auseinandersetzung, keine Reaktion auf meine Rebellion oder auf meine Provokation. Und hier hast du dann halt so, und das können die halt noch nicht bewerten oder sich nicht dagegen wehren oder sie können es, glaube ich, noch nicht so abstrahieren und einschätzen, was ihre Meinung, ihre Haltung persönlich dazu ist, sondern sie haben dann so einfache Meinungen ja bei dieser Grundschule. Da ziehen jetzt die Ausländer ein, da muss man doch was machen. Also das gehört doch zu mir, ist doch meine Grundschule. Und das wird dir eben so vorgebetet und auf einmal übernimmst du diese Haltungen und glaubst auch, dass das Aufgaben sind oder so ein Call, so ein innerer Call, okay, ich muss da was machen. Und das kann dir ja auch ein Selbstbewusstsein geben.
Und ich glaube, am Ende muss auch jeder Zuschauer, jeder Leser für sich selbst Antworten finden, warum da passiert, was passiert in dem Roman und natürlich auch in dem Stück. Für die Theaterfassung am Lüneburger Theater habe ich mich entschieden, das Ganze komplett aus der Perspektive dieser beiden Brüder zu erzählen. Das ist natürlich naheliegend, die beiden sind die Hauptfiguren im Buch. Es wechselt auch im Roman immer die Perspektive, mal wird es mehr aus der Perspektive von Philipp erzählt, mal mehr aus der Perspektive von Tobias. So ähnlich machen wir das in Lüneburg auf der Theaterbühne auch. Und natürlich sind die beiden die Kristallisationspunkte der Geschichte. Und abgesehen davon, dass die Geschichte natürlich ohnehin von den beiden und ihrer Entwicklung handelt, die ganze Geschichte zieht sich über 15 Jahre. Abgesehen davon ist es aber auch eine Geschichte von Brüdern. Also die beiden ringen immer umeinander. Sie wollen die Aufmerksamkeit des anderen, die Gegenwart des anderen. Sie wollen sich aber vielleicht dann auch wieder entziehen. Also es ist ein ständiges Hin und Her in der Beziehung der beiden auch, was das Zentrum des Buches und damit auch ganz stark unserer Aufführung ausmacht. Also deswegen dieser Fokus auch auf der Beziehung der beiden Brüder zueinander und wie sie vielleicht manche Dinge auch bewusst oder unbewusst füreinander tun, war mir dann sehr wichtig für die, als roter Faden für die Theateraufführung. Wichtig dabei auch, dass wir natürlich für die Theaterfassung das Personal ganz stark reduzieren mussten. So ein Roman kann da sehr ausufern und endlos viele Figuren einführen. Die Theaterfassung muss sich sowohl in der Geschichte als auch im Personal beschränken. Und da ist es naheliegend, das ganz stark aus der Perspektive der beiden Brüder zu erzählen. Diese Brüderbeziehung ist in ihren vielen Facetten auch ein ganz starker Teil der Geschichte, wie ich glaube. Die Figuren, die ihr spielt, die zwei Brüder, das sind einmal Tobias, der Jüngere, den spielst du, Niklas, und Philipp, der Ältere, den spielst du, Christoph. Niklas, was würdest du sagen, wie kann man den Tobias in dieser Geschichte charakterisieren?
Vor allem am Anfang, wo wir ihn als Kind einfach kennenlernen, als ist er sehr kleiner Bruder. Also man guckt sehr darauf, was macht der große Bruder. Und das ist so der Anhaltspunkt. Die Person, für die man sich selber hält oder die man vertreten will, dass man die auch so ein bisschen, dass man sich da einfach am Bruder orientiert, dass der Bruder da ganz klar Vorbild ist. Und ich nehme da Tobi eher auch als einen bisschen sensibleren und wachen Beobachter von dem, was um ihn herum passiert war, der auch schon früh irgendwie mitkriegt, irgendwie passiert hier auch nicht so viel in Neschwitz. Und dann ist es so, je älter er wird, und dann gibt es ja irgendwann im Stück auch den großen 7-Jahres-Sprung, wo wir auch gar nicht wissen, was in diesen 7 Jahren eigentlich alles passiert. Wenn er dann erwachsen ist, da ist er eben auch jemand, der machen will. Er sucht nach einem Ventil für das, was da in ihm arbeitet, was ihm da weiterhilft. Also ich glaube, dass er da aber eher eine sehr getriebene Persönlichkeit ist, die auch gar nicht richtig benennen kann oder beschreiben kann, was in ihm vorgeht, weil das eher sich alles nur wie so ein Nebel anfühlt. Und das löst, glaube ich, in ihm eine große Wut aus.
Und deine Figur, Christoph, der Philipp?
Beiden ist, glaube ich, gemein, dass sie die Kindheit ein bisschen idealisieren. Oder zumindest das, wie wir es hier wahrnehmen und in unserer Inszenierung, dass das eigentlich erstmal eine lange Zeit irgendwie Spaß gemacht hat und vorangegangen ist. Also da gibt es zwar immer wieder absurde und schräge Charaktere, denen Tobi und Philipp begegnen, aber irgendwie spüren sie sich als Brüder und sind so ein Pack. Der Altersunterschied zwischen Tobias und Philipp ist zu dem Zeitpunkt, wo quasi schon das bewusste Erleben von diesen nicht so ganz leichten Situationen bei Philipp eingesetzt hat, so groß zu Tobias der Altersunterschied, dass er keinen Gesprächspartner findet. Dann ist es leider, glaube ich, so die typische Geschichte vielleicht, wo man merkt, okay, dann bist du eben offen. Du bist offen dafür, Kontakte zu schließen. Du bist offen dafür, Ersatzvaterfiguren, Ersatzbruderfiguren, Ersatzidole zu finden. Und so, glaube ich, passiert es, dass er da relativ schnell in diese Clique hineinrutscht, wo es auch erstmal ja gar nicht, das ist ja keine bewusste Entscheidung, weil der geht da eben hin. Und das macht er. Und da ist er dann da und dann gefällt ihm das und dann hat das so ein bisschen was Rauschhaftes. Und zum Ende hin schafft der eben, das habe ich vorhin schon gesagt, er hat irgendwie so ein bisschen Glück gehabt, er merkt, dass das so ein bisschen, dass er dann im Schein aufgesessen ist und dass ihm das auch zu doll ist. Ich glaube, er ist irgendwie so eine weitestgehend zartere Seele, was die Belastung von dieser Gewalt vor allen Dingen angeht. Und der versucht, dazu entfliehen. Und da finde ich ihn auch stark, weil er da irgendwie für sich entscheidet, das kostet dann eben vielleicht den Bruch mit der Familie. Und das kostet eben auch, dass man sich rausziehen muss. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht leicht.
Ja, in dem Stück, in der Geschichte, auch im Roman, werden viele diskriminierende und rassistische Begriffe verwandt, ausgesprochen, auch hier auf der Bühne. Wie geht euch das damit, solche Dinge hier zu sagen, zu schreien? Klar, ihr seid Schauspieler, aber ist das was anderes als sonst?
Die Figuren sind sehr pur. Nachdem wir da auch sehr nahe, glaube ich, irgendwo versuchen, in eine gewisse Form von Direktheit im Ton zu kommen und auch eine Figurenfindung, das irgendwie eine gewisse Wahrhaftigkeit hat, ist es natürlich hier schon sehr nahe bei einem. Das ist schon unangenehm. Unangenehmer als vielleicht, wenn es eine Überhöhung eindeutig hat, wo man irgendwie in der Komödie oder also wo es ausgestellter sein darf. Hier ist es eben, ja, hat schon eine gewisse Brutalität, die dem vielleicht ansatzweise nahe kommt, wie es auf der Straße passieren könnte.
Auch die Raumverhältnisse, man ist als Zuschauer ganz nah an der Bühne, an den Spielern dran, ne? Es gibt kein Podest oder keine Bühne, die erhoben ist, wo es eine Grenze gibt. Man sitzt mit drin, man ist ganz nah dran und das ist dann schon gruselig, wenn man so Sätze hört.
Man ist da schneller gemeint, ja, als sonst.
Ja, es gibt keinen Abstand, ja.
Gibt es da so einen eindeutigen Verlauf, wie man das so aus vielen Filmen, anderen Büchern kennt? So? Wie wird man Nazi oder radikal?
In unserem Zugriff, glaube ich, haben wir genau das versucht zu vermeiden, dass es eben diesen einen Auslöser gibt oder diese eine Situation oder so eine typische Hooligan-Geschichte, wenn man irgendwie so diese Abwege, die es dann noch hat, bis man sich radikalisiert, irgendwie nimmt. Bei uns ist es eigentlich so eine ganz halbwegs nachvollziehbare, harmlose Kindheitsgeschichte. Und dann kommt es immer wieder zu Unterbrüchen, zu kleinen Sachen, die irgendwie sich so aufeinander aufbauen, wie dass die Mutter und der Vater sich trennen. Das sind alles keine wirklichen Gründe, sie spielen nur damit rein, würde ich sagen. Oder eine Sprachlosigkeit, dass immer mal wieder sowas auftaucht wie ein zerstörter Wohnblock in Hoyerswerda, wo man weiß, dass da eventuell etwas stattgefunden hat, wo die beiden Jugendlichen vielleicht noch nicht wissen, was da wirklich konkret passiert ist, aber wo man merkt, okay, da hat Gewalt stattgefunden, niemand spricht darüber. Und solche Ereignisse mischen sich dann, dass man vielleicht mit den Leuten in Kontakt gerät, die dann irgendwie schon in so einer wirklich Neonazi-Clique irgendwie abhängen. Und dass man da eine Faszination entwickelt. Also so gerät es bei Philipp zu dem Punkt. Bei Tobi ist das anders.
Ja, ich glaube, das Spannende ist auch, dass bei dem Stück oder ich finde auch bei dem Roman ist es so, dass es eben, es gibt nicht so das, wie Christoph eben auch meint, es gibt nicht so das Ereignis, das ist passiert und dann hat man sich daraus radikalisiert irgendwie, sondern es ist passiert so schleichend und man rutscht da so rein, man knüpft irgendwo an und dann macht man das halt so. Oder was sollte man nochmal nachdenken? Sondern es wird eigentlich eher nur irgendwie Sachen wahrgenommen, aber es werden nicht so über Dinge geredet, es wird nicht über Gefühle geredet. Und das ist das, zum Beispiel ist es jetzt hier, dass in dem Dorf, wo die groß werden, wenn dann irgendwo mal ein Hakenkreuz auf einmal hingemalt wurde, dann wird gar nicht den Kindern erklärt, die dann denken, was ist das? Und da wird irgendwie Drama drum gemacht, aber niemand erklärt, was das eigentlich bedeutet. Und dadurch wird es aber auch wieder auf eine Weise ja auch wieder interessant, weil niemand wirklich Klartext darüber redet, was das bedeutet. Genauso auch, wenn man irgendwie Scheiße baut, dass man niemanden hat, der einem eigentlich sagt, warum machst du, also der damit einem in Konflikt geht und wo man sich an etwas abreibt, dass man dadurch wieder zu einer anderen Position kommt, sondern man hier in diesen Verhältnissen ist es so, dann schickt immer was raus in die Welt. Also man schlägt quasi nach der Welt, aber der Welt ist es einfach egal, weil nichts reagiert. Also das wird nur so ein dumpfer Knall, aber du kriegst kein Feedback. Und das mal deswegen schlägst du eigentlich in die Welt, weil du willst, dass du irgendwie was zurückkriegst, aber es kommt nichts zurück. Und dadurch geht man immer einen Schritt weiter, weil man hofft, irgendwann kommt was und dann kommt man nicht mehr raus. So.
Anna, was ist dir am wichtigsten an dieser Geschichte, die du da erzählst? Oder welche Szenen liegen dir am meisten am Herz?
Erstmal wichtig ist mir, glaube ich, dass wir, und das schafft mir, glaube ich, auch, die Figuren sehr ernst nehmen. Oder was wir vorhin schon beschrieben haben, dass man nicht einen plakativen Nazi zeigen möchte oder Gründe liefern möchte, warum jemand abrutschen kann, sondern dass es um die Menschen geht, die dahinter sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und Ach, bei den Szenen kann ich es gar nicht so sagen. Mir ist der... Ach, ganz verschieden. Weil die Momente, die die Verführung bringen oder die Faszination an dieser Clique oder an diesem Obernazi, das macht natürlich Spaß, das herauszufinden in der Arbeit, wie das funktioniert und was das für Typ sein kann. Aber auch total spannend und wichtig finde ich den dritten Teil, der nach dem Zeitsprung stattfindet, wo dieser Bruch stattfindet zwischen den beiden Brüdern, wo man merkt, dass man nicht mehr aneinander kommt, nichts mehr zu sprechen hat, keine gemeinsamen Erlebnisse mehr. Ja, diese Kluft, die entsteht.
Fandst du das auch eher anstrengend, dich mit so einem Stoff jetzt 5,5, 6 Wochen zu befassen? Also mit so viel, ja, auch Negativität?
Ja und nein. Also es ist schon, nimmt einen schon mit und macht was mit einem, wenn man merkt oder sieht, dass es Verhältnisse gibt, in denen eben nicht gesprochen wird, dass es eine Perspektivlosigkeit gibt. Ja, dass man sich mit der Hilflosigkeit der Figuren irgendwie auseinandersetzt und das immer wieder Tag für Tag macht schon was und dass man ja auch über seine Jugend nachdenkt und überlegt, wo gab es das bei mir, dass man an Punkte gekommen ist, ja, an denen man nicht weiter wusste und sich entscheiden musste und dann eben eine Entscheidung getroffen hat und ob die richtig oder falsch war, aber sie war gut, dass man sie getroffen hat und das gibt es im Stück eher wenig, dass da oder weniger, dass sowas gemacht wird. Da merkt man schon, dass man viel über sich und sein eigenes Leben nachdenkt. Und ja, dann macht das schon was mit einem, ja.